Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Mit Journalist und Segler Tim Kruse. Er spricht mit Menschen, die den Wind kennen, die Verantwortung tragen und echte Geschichten erzählen. Segeln für die Ohren. Jeden Freitag neu.
Es gibt diesen einen Traum, den erstaunlich viele Menschen teilen. Irgendwann aufs eigene Boot zu ziehen, abzulegen und das Leben noch einmal anders zu denken. Antonia von Lammezahn und ihr Partner Lukas Hoppe haben genau das getan. Mit ihrer Eleanor waren sie 1,5 Jahre unterwegs und lebten ein Abenteuer, das für viele nach absoluter Freiheit klingt. Aber wie wird man eigentlich dann so ein Abenteurer und was braucht es, um wirklich abzulegen? Wie viel Mut, wie viel Geld und über all das wollen wir sprechen. Heute mit Antonia und Lukas erstmal herzlich willkommen zum Yacht-Podcast.
Moin Moin.
Danke.
Ja, wir hatten gerade schon ein kurzes Vorgespräch und habt ihr mir gesagt, ihr seid jetzt zurück in echten Jobs. Ja, Antonia, du bist Volontärin bei der Yacht, das ist natürlich super, ist ein schöner Job. Lukas, du arbeitest auf einer Baustelle als Bauingenieur, sicherlich hart, aber man muss ja auch dann irgendwann wieder Geld verdienen. Antonia, sag mir, wie es euch ging, als euch klar war, okay, ihr müsst irgendwann auch dieses Bootsleben wieder beenden, zurück ins normale Leben gehen. Wie fühltet ihr euch danach, nach dieser langen Freiheitsphase?
Also wir haben das eigentlich von Anfang an so angesetzt, dass wir nicht ein komplettes Aussteigerleben ab jetzt führen werden, sondern das für eine begrenzte Zeit machen werden. Und ja, als wir vor einem Jahr dran gedacht haben, dass das irgendwann ansteht, war das noch ganz schwierig, sich vorzustellen, irgendwann vom Boot runterzuziehen und das auch zu verkaufen eines Tages so. Ich glaube, so mit der Zeit, wir hatten uns vorgenommen, dann in diesem Jahr auch wieder zurückzukommen, hat man sich an den Gedanken gewöhnt und ja, sich darauf eingestellt. Und jetzt freuen wir uns auch auf das neue Kapitel.
Du hast dann schon die Tür aufgemacht, dass du ein Volontariat bei der Yacht bekamst. Wie ist denn das für dich gelaufen?
Ja, also ich hatte während der Zeit auf Reisen noch meinen bisherigen Job aus Berlin weitergemacht. Und da hatte ich aber auch eben großes Glück, dass mir das Vertrauen entgegengebracht wurde, dass ich von unterwegs arbeiten darf und Stunden reduzieren darf. Trotzdem habe ich unterwegs gemerkt, ja, mir sind wortwörtlich, hat sich mein Horizont erweitert oder ich habe neue Horizonte gesehen und gedacht, wenn ich wieder zurückkomme in einen Vollzeitarbeitsplatz, dann muss ich nochmal was anderes für mich finden. Dann habe ich überlegt, dass ich eigentlich gerne Geschichten erzähle und schreibe und bin dann darauf gekommen, dass Delius Klasing oder die Yacht ja ein ziemlich toller Arbeitgeber wäre, weil es eben dann um das Thema geht, was mich begeistert, Boot und Segeln und Reisen. Dann habe ich einfach mal geschaut, ob es gerade offene Stellen gibt und mich beworben. Also so einfach. Es war einfach ja essentiell, einmal so rauszukommen und dann nochmal mit ganz neuen Perspektiven neu zu starten.
Und wie geht's dir, Lukas?
Ja, ähnlich. Ich glaube, auch so diese Zeit war so cool, weil man auch irgendwo eine Begrenzung hatte tatsächlich. Mhm. Sonst hätte es sich für so einen ewig langen Urlaub angefühlt. Es wurde dadurch wertvoll, dass es eine begrenzte Zeit war. Der Abschied ist uns sehr schwer gefallen, aber man freut sich jetzt näher an Freunden, Familien zu sein, muss man auch sagen. Mhm. Die Vorteile von der Zivilisation, laufend Wasser, eine Dusche immer griffbereit zu haben, das ist auch nicht zu unterschätzen tatsächlich.
Auf jeden Fall.
Aber wir haben auch gesagt, das wird unser letztes Boot gewesen sein. Also irgendwann wird es uns wieder aufs Wasser ziehen.
Ihr hattet vorher in Berlin gelebt. Habt ihr da eure Wohnungen untervermietet oder wie habt ihr das gemacht?
Ja, genau. Wir haben bei der Vermietung angefragt, ob wir untervermieten dürfen und die haben zugestimmt. Zufällig haben auch gerade Freunde von uns eine Wohnung gesucht und dann sind die dort eingezogen. Wir haben auch einen ganzen Teil unserer Möbel erstmal da gelassen und das war für uns so ein bisschen psychologische Sicherheit, noch wieder zurückkehren zu können, auch in die Wohnung. Und als wir nach ein paar Monaten gemerkt haben, das läuft gut auf dem Boot und wir wollen das weitermachen und dann haben wir uns entschieden, dass wir auch die Wohnung irgendwann auflösen werden.
Ah, okay. Und was war mit euren Klamotten und Möbeln und was man alles so besitzt?
Da haben wir das große Glück, dass unsere Eltern Kellerräume haben, wo wir die unterstellen durften.
Ah, okay. Ja, praktisch.
Dann sind wir nochmal nach Deutschland gekommen und haben einen Umzug gemacht. So.
Lass uns mal vorne anfangen. Also ihr habt ganz lange gespart, um dann am Ende 30.000 Euro für ein Boot auszugeben. Wie habt ihr euch denn dann entschieden, welches Boot ihr kauft? Also was waren da eure Kriterien? Wie kommt man dann dahin schließlich zu diesem wahrscheinlich wichtigsten Schritt in eurem Leben?
Ja, also wir sind sehr, sehr blauäugig an das Ganze rangegangen am Anfang. Also wir waren beide keine Segler vorher, immer mal mitgesegelt, aber hatten nicht viel mit Booten oder mit Segeln am Hut. Wir hatten so ein paar Kriterien, also wir wollten Stehhöhe für mich haben, das war wichtig. Wir wollten keine komplette Baustelle irgendwie kaufen, also wir wollten halt die Zeit, die wir da uns dann genommen haben, auch nutzen zum Segeln, um jetzt nicht nur auf dem Bootsyard rumzuhängen. Und eine Achterkajüte war noch ein Kriterium für uns, dass wir Gäste an Bord empfangen können. Ja, und dann sind wir tatsächlich irgendwann mal in einem Campingurlaub in Holland, sind wir einfach mal zum Hafen gegangen, haben uns da ein paar Boote angeguckt. So sind wir da mal damit gestartet und haben uns dann im Laufe der Zeit 6, 7, 8 Boote angeguckt, teilweise in Berlin einfach, also vor der Haustür, teilweise sind wir dann mal, haben es mit einem langen Wochenende kombiniert, um erstmal so ein Gefühl für Boote zu bekommen. Und ja, dann haben wir irgendwann, sind wir auf die Malös gekommen, hatten uns da mal eine angeguckt, die war allerdings in ein bisschen renovierungsbedürftigen Zustand, aber dann haben wir immer nach diesem Modell Malö 40 Ausschau gehalten und dann irgendwann unsere Eleanor gefunden, tatsächlich. Ich glaube, 7, 8, 9 Bootsbesichtigungen waren es bis dahin. Also es war eine Zeit, also hat 2 Jahre gedauert. Wir wollten dann ja auch nicht irgendwas kaufen, also das erstbeste Boot.
Ist ja ein Langkieler, ne? Ist ja mit allen Vor- und Nachteilen. Würdet ihr, Antonia, heute sagen, das war eine gute Entscheidung?
Ja, absolut. Also das Gefühl von Stabilität und Sicherheit, das war auch für uns als Einsteiger, glaube ich, ziemlich wichtig. Und man dann, wenn man gerade auf langen Strecken ist, liegt sie einfach so ruhig im Wasser. Auch Manövrierfähigkeit ist eigentlich auch super, vorwärts zumindest. Das ist ja, glaube ich, allgemein bekannt. Rückwärts ist das ein bisschen schwieriger, da muss man sich einfinden. Aber da kommt man auch, ja, da kommt man auch hin, wenn man mit ein bisschen Übung, und würde ich immer wieder so machen.
Die hat wahrscheinlich auch keinen Bugstrahlruder, ne?
Nein.
Ja, nee, klar.
So sehr fehlerverzeihend das Boot, auch beim
Ja.
Segeln. Und gerade wenn man neu
Ja.
da ist, dann, also nicht jede Böe wirkt dann gleich ganz scary, sondern es ist dann, war für uns das perfekte Boot.
Ja, super gut. Und ihr wart beide jetzt keine erfahrenen Segler, muss man sagen, ne? Erstmal, also woher kam denn dann der Traum?
Zu viele YouTube-Videos geguckt. Also, ja, irgendwie so Sailing La Vagabond. So, ich glaube, das ist ziemlich bekannt. So, damit habe ich mir
Ja.
viele Stunden um die Ohren geschlagen. Und dann habe ich nach meinem Studium mal bei Hand gegen Koja angeheuert und habe eine längere Tour gemacht durch die Biskaya. Und da haben wir dann Toni eingesammelt in Portugal und sind weiter auf die Kanaren gesegelt. Ja, und diese Zeit, wo wir eine Woche zusammen auf dem Meer waren, ich glaube, da ist so dieser Traum oder dieser gemeinsame Traum geboren worden.
Ja.
Und ja, dann haben wir uns danach mal zusammengesetzt und gesagt, ja, es wäre schon cool, ein eigenes Boot auch zu haben und was müssten wir denn dafür machen? Und dann sind wir da, ja, haben einen Sparplan aufgestellt, irgendwann nach und nach unsere Segelscheine erstmal gemacht und haben uns so langsam in dieses Thema so eingefuchst.
Wir waren so begeistert, also als wir da von dieser Segelreise nach Hause kamen, war das wirklich dann so ein großer Traum geboren. Und dann haben wir wirklich geguckt, ja, was ist ein realistischer Zeitraum, was ist ein realistisches Budget, was ist bis dahin zu tun, und das so wirklich so als gemeinsames Projekt direkt angegangen. Und das war auch so als Paar total cool, sich das so vorzunehmen und zu sehen, dann Schritt für Schritt, wir kommen dem immer näher, und das klappt auch.
Ihr habt das Boot in Norddeutschland gefunden, richtig?
Eben, ja,
Ja.
genau.
Und seid dann eben nicht außenrum über die Biskaya, was ja, also ich bin die Biskaya mehrfach gesegelt und ich weiß, was es bedeutet. Und ihr habt es schlauer gemacht und seid einfach die Kanäle runter. Also dann am Ende sogar über die Rhone, dann bis runter nach Marseille, richtig?
Genau, also in der Nähe von Marseille sind wir rausgekommen, so.
Wie war das?
Eine besondere Erfahrung.
Lang.
Also auch total toll, mal so Binnen zu fahren, ist auch sehr schön, weil man halt durch so viele Städte kommt und ja, mit dem Boot, also wir sind durch Amsterdam gekommen, durch Maastricht, später auf der Reise durch Lyon und Avignon. Und das war halt total cool, mit dem Boot so, ja, an solche Orte zu kommen. Aber was man dazu sagen muss, wir haben das im Herbst und Winter gemacht, diese Überführung. Das war
Oh.
auch so der Hauptgrund, warum wir nicht durch die Biskaya wollten als Anfänger, weil uns das dann einfach eine Nummer zu wild war. Da sind ja auch mächtige Herbststürme immer. Das hieß dann aber im Umkehrschluss auch, dass es ziemlich kalt war und feucht auf dem Boot. Und zwischenzeitlich, wenn man so durch die Ardennen fährt, durch Nordfrankreich, da ist auch eine ganze Weile nichts, also an Zivilisation, sag ich mal, sondern man fährt durch schöne Wälder und Berglandschaften, durch Tunnel, über Brücken, wasserführende Brücken, also faszinierende Landschaften, aber es war halt trotzdem dabei auch immer sehr kalt, und gerade nachts oder morgens hat man diese Feuchtigkeit im Boot sehr stark gemerkt.
Habt ihr mal die Schleusen gezählt, die ihr so durchfahren musstet?
283.
Ja,
Oh Gott, oh Gott,
wir
das
hatten eine
wäre, oh Gott,
Strichliste bei uns im
Wahnsinn.
Boot hängen und dann ja, immer einen Strich geführt, dann sobald wir rein und rausgefahren sind. Und das war auch so nach 3 Wochen schönen Landschaften, also irgendwann reicht es dann auch tatsächlich mal und die Schleusen sind dann auch mal mehr, mal weniger gut in Schuss gehalten. Also es kann dann auch mal sein, dass du eine Stunde davor
Ja.
wartest, bis die dann aufgeht. Manchmal musst du einen Techniker rufen. Also, wir waren froh angekommen zu sein dann am Ende.
Ich finde, Fluss und Strömung fahren, also auch unter Motor, häufig nicht so einfach. Also gerade mit einem Langkieler stelle ich es mir teilweise auch dann gefährlich vor, dass einen die Strömung dann doch wegtreibt und irgendwo hindriftet. Und hattet ihr da auch so Themen?
Ja, also auf dem letzten Teil der Reise, als man dann auf der Rhône und Saône war, also vorher auf den Kanälen hat man eigentlich keine Strömung, das ist relativ einfach da zu fahren. Aber dann ja, auf den großen Flüssen, da muss man auch schon mal ein bisschen mitdenken. Dazu kommen dann auch Schiffsverkehr auf jeden Fall, ne? Diese großen Péniches, die da längs fahren, sind nicht zu unterschätzen. Und gerade wenn man da mal vor einer Schleuse irgendwie in der Strömung warten muss, da muss man dann sich schon ein bisschen konzentrieren irgendwie. Aber ja, irgendwie Bug in die Strömung stellen, dann geht das eigentlich schon, dann kommt man da schon ganz gut klar mit.
Aber wir hatten auch mal einen brenzligen Moment da. Das war in Avignon, also auch schon recht zum Ende hin. Da haben wir angelegt, wollten zum Tanken anlegen und das war aber ein recht maroder Steg. Und in dem Moment, als ich schon übergesprungen bin, hat die Hafenmeisterin wie wild geschrien, dass wir da nicht anlegen dürfen und da weg müssen. Ja, ich wollte gerade Leinen wieder losmachen und aufs Boot springen und habe in dem Moment, also später haben wir das gelernt, wie wir uns da besser absprechen, aber hatte Lukas schon den Motor ausgemacht. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir leider das Problem, dass unser Zündschloss nicht richtig funktionierte. Und wir mussten für unseren Motor immer mit einem Schraubenzieher am Anlasser direkt starten. Also, und dann ging es schon los, dass das Boot abtrieb, weil da ist eine richtig starke Strömung. Und da kommt ja auch diese berühmte Brücke von Avignon, kam ein paar hundert Meter weiter und ich sah schon das Boot wegtreiben und Lukas hat es aber wirklich geistesgegenwärtig geschafft. Also ich stand am Steg, hatte die Leine schon losgelassen, er trieb ab und ist dann, hat schnell die Motorklappe geöffnet, hat es geschafft, mit diesem Schraubenzieher den Motor wieder zu starten und das Boot unter Kontrolle zu bringen und dann wieder ranzufahren. Aber das hätte richtig ins
Wow.
Auge gehen können, auf jeden Fall. Ja.
Das war generell,
Da
ja
lernt man
krass, das war
draus.
generell bei dieser ganzen Tour. Also man hat wirklich gebetet, dass nichts passiert Ernstes mit dem Motor. Also die kleinen Reparaturen können wir natürlich selber machen, aber so, da ist man wirklich auch im Niemandsland. Bootsmechaniker sind rar gesät und das war auf jeden Fall ein Lehrer, dass wir es das dann schnell repariert haben und genau.
Ja, ich kenne das auch. So ein bisschen fährt die Angst immer mit, ne?
Ja, also man hat schon ein bisschen Kopfkino, was alles passieren könnte. Das hält einen natürlich aber auch irgendwie,
Aufmerksam.
man bleibt irgendwie aktiv, richtig. Also man muss halt irgendwie 2 Schritte weiter vorausdenken beim Boot, ne?
Ja, das war vielleicht auch so, dass wir dann am Anfang, so als wir das Boot neu hatten, da haben wir uns wirklich auch sehr viel Zeit gelassen mit allem und eigentlich nur bei gutem Wetter gefahren, haben uns ganz genau im Detail abgesprochen, wer was macht und wo zieht und so weiter. Und das hat, glaube ich, auch so zum Einstieg ganz gut geholfen. Langsam rangehen.
Am Anfang sehr anders, wenn man auf einmal auf seinem eigenen Boot ist und selber nach
Ja, voll.
Verantwortung ist, als mitzusegeln.
Absolut. Und ihr seid dann irgendwann im Mittelmeer angekommen, was für mich immer noch das Schönste aller Meere ist. Und seid dann einfach mal Richtung Osten gesegelt. Und hattet ihr da so einen Plan oder war so, nö, erstmal, wir wollen jetzt mal so erste Ziel Korsika?
Weiß gar nicht, also ich glaube, das lag so ein bisschen auch an der Jahreszeit bedingt, dass wir nach Osten gesegelt sind. Also wir sind dann im Dezember sind wir angekommen im Mittelmeer in Südfrankreich und sind dann im Januar losgesegelt wieder nach einer kurzen Weihnachtspause. Und genau die vorherrschenden Winde gehen dann halt auch Richtung Osten. Also das war dann so ein bisschen naheliegend, dass wir in die Richtung segeln. Und dann Korsika lag auf dem Weg, kann man irgendwie so sagen. Genau, fanden wir wunderschön. Also wir waren noch nie da, war auch irgendwie nicht auf unserer mentalen Liste. Aber da waren wir am Ende, glaube ich, 1,5 Monate auf Korsika. Also wirklich kann man nur empfehlen, da mal vorbeizugucken. Wunderschöne Landschaften zum Segeln, toll.
Ja, finde ich auch, ist die
Ja.
schönste Insel, die ich kenne.
Ja, aber auch so vielseitig. Also du hast wirklich alles, ne? Also wunderschöne Strände, Wälder, Berge, super.
Wie war es dann für euch auf dem Boot und auf dem Meer? Das ist ja nochmal eine völlig neue Nummer. Wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr euch wohlfühltet, das Boot kanntet, Selbstbewusstsein hattet und so weiter?
Also wir haben vor der Kanaltour haben wir noch so 3 Monate auf der Ostsee einen Turn gemacht, um das Boot kennenzulernen. So einen Ausbildungsturn nennen wir es immer. Also wir sind da in Norddeutschland losgefahren und dann über Dänemark, Schweden und Polen so einen großen Bogen gefahren. Also wir konnten jetzt auch schon auf dem Meer segeln. Das war jetzt nicht ganz neu für uns, aber ja, wieder reinzukommen hat dann ein bisschen gedauert. Und Mittelmeersegeln ist ja auch schon sehr anders als auf der Ostsee tatsächlich unterwegs zu sein. Dann, als wir nach Korsika rüber gesegelt sind. Das war dann auch das erste Mal, dass wir länger unterwegs waren, also über Nacht nur zu zweit gesegelt sind. Das war auf jeden Fall dann auch schon aufregend.
Und da muss dann auch dazu sagen, bei uns, dass wir halt immer
Ja.
per Hand gesteuert haben. Also wir haben einen Autopiloten an Bord, aber halt, der ist schon alt und dem haben wir nicht ganz vertraut immer und wusste auch nicht genau, wie viel Energie der zieht. Also wir haben dann lieber darauf gesetzt, per Hand zu steuern. Und dann sind natürlich auch so längere Strecken von eben 24 oder 48 Stunden halt anders anstrengend, wenn man die
Voll
ganze Zeit auf
anstrengend,
dem
ja.
Steuer ist. So. Aber ich würde auch sagen, dass wir auf dem Mittelmeer erst richtig angekommen sind.
Ja.
So im Bootsleben und das auch so richtig genießen konnten erst da. Weil vorher war das Segeln für mich zumindest auch immer noch mit viel Stress verbunden, weil man noch nicht so drin war, noch nicht so Routine hatte. Und ja, das auch eben so eine ganz neue Erfahrung war, überhaupt zu segeln und dann auch noch
Ja.
selbstverantwortlich zu sein und sein gesamtes Erspartes da reingesteckt zu haben. So,
Ja.
dann ist man auch am Anfang, war ich zumindest schon recht ängstlich und oder gestresst auch ein bisschen. Ja, als wir dann da ankamen, da kannte man dann also unter Motor fahren in- und auswendig, weil das hat man wirklich dann in den Schleusen und Kanälen gelernt und ja, und war auch mit Segeln schon vertrauter. Und dann war es auch so das erste Mal, dass wir so aufgeatmet haben und gesagt haben, jetzt bleiben wir auch einfach mal so lang, wie wir Lust haben, an einem Ort. Vorher war das so ein bisschen, dass wir uns ein bisschen getrieben gefühlt haben, weil man wusste, es kommt der Winter. Ja, bis dahin wäre es schön, im Süden zu sein. Haben wir nicht ganz geschafft. Dann eben, als dann der Frühling wieder begann im Mittelmeer, ab da waren wir entspannt.
Ja, verstehe ich. Ist auch die schönste Jahreszeit.
Ja.
Was man irgendwie auch nicht unterschätzen darf, ist so dieses aufs Boot ziehen und da seinen Lebensmittelpunkt zu haben. Das hat uns auch, also es dauert tatsächlich. Man muss sich halt irgendwie neu einfinden, man muss mit sehr viel weniger Platz klarkommen. Dieses Boot auch erstmal kennenlernen, das hat auch wirklich ein 3 Monate, Vierteljahr gedauert, würde ich sagen, dass man sich da wirklich so zu Hause gefühlt hat. Wir haben uns das am Anfang irgendwie einfacher vorgestellt. Also man packt seine Sachen in seiner Wohnung, zieht dann irgendwie aufs Boot und ist dann da zu Hause. Aber so, es ist eine Umstellung. Es braucht halt Zeit einfach. Und genau wie Toni meinte, also irgendwie, als wir dann unten in Frankreich waren, dann war man angekommen.
Und dann ging es weiter über Sardinien und Sizilien, bis ihr dann irgendwann in Griechenland gelandet seid. Würdet ihr im Nachhinein sagen, dann waren die 1,5 Jahre auch schon um? War das dann plötzlich so, zack, ist das vorbei?
Ja, also die Zeit rast auf jeden Fall. Gerade wenn man so tolle Erlebnisse jeden Tag hat und irgendwie in der nächsten schönen Bucht ist
Ja.
und tolle Leute kennenlernt. Also wir haben uns dann immer angeguckt und irgendwie, ach krass, das ist jetzt schon wieder ein halbes Jahr her, dieses Erlebnis, irgendwie dieser Segelturn
Ja.
oder was auch immer, dieser Tauchgang oder was man halt so gemacht hat. Ja, es ist beides. Also die Zeit rast, aber man ist halt auch so voll mit Eindrücken. Deswegen wirkt es auch so nach einer langen Zeit irgendwie dann.
Ja, so beides, ja,
Genau.
kenne ich. Antonia, wie ging es dir während der Reise so? Warst du dann irgendwann wirklich voll da, wo du sein wolltest?
Ja.
Oder schwimmt immer noch sowas mit, sowas, so ein Angstgefühl und eine Unsicherheit und was wird bloß? Oder warst du dann irgendwann voll da?
Ja, ich würde sagen, ab dem Mittelmeer war ich dann voll da. Und da war es auch gut, dass wir, also wir hatten uns das so ein bisschen offen gelassen, 1,5, 2 Jahre. Also insgesamt war der Prozess eben 2 Jahre, dass wir so aus unserer Wohnung raus und bis wir wieder in eine Wohnung jetzt reingezogen sind, dass wir uns eine längere Zeit da genommen haben. Und weil man, wie Lukas das gerade schon erzählt hat, eben schon echt eben einige Monate brauchte, um reinzukommen. Und aber gleichzeitig, also andersrum, auch wieder einige Monate, um rauszukommen. Also es war dann schon so, dass man jetzt wussten, wir wollen jetzt zum Frühling, Sommer 26 wieder ins Festlandleben starten. Dann hat man schon halt 4 Monate vorher angefangen, sich darüber Gedanken zu machen. Aber dazwischen hatten wir eben ein Jahr, in dem man einfach da sein konnte und das Leben im Jetzt genießen konnte. Und wir haben nebenbei auch noch Teilzeit gearbeitet. Das heißt, wir waren finanziell abgesichert, hatten da keine Sorge. Und ja, und das war dann irgendwann eben ab Frühjahr 25 so, dass ich das einfach komplett genießen konnte und in dem Moment sein
Super.
konnte.
Als ihr da unterwegs wart, hattet ihr so diese unglaublich schönen Erlebnisse, die man so nie vergisst. Fällt dir da was spontan ein?
Ja, also ein herausragendes Erlebnis, was wir hatten, war vor der Küste von Sizilien. Und zwar sind wir da einem Wal begegnet. Das muss ein junger Finnwal gewesen sein. Das haben wir später über Aufnahmen, die wir gemacht haben, recherchiert. Und ja, das war einfach unglaublich. Wir haben halt überhaupt nicht damit gerechnet, überhaupt da im Mittelmeer Wale zu sehen. Und das war auf dem Weg zu den Liparischen Inseln. Und wir sind so in den Nachmittag, Abend, Nacht hineingesegelt. Und ja, auf einmal tauchte dieses riesige Tier neben uns auf. Und man hat natürlich schon oft Videos gesehen und Geschichten gehört, aber es ist wirklich was ganz anderes, wenn man die Präsenz von so einem riesigen Lebewesen neben sich spürt. Und ja, der ist auch unter unserem Boot hindurchgetaucht und hat uns ein ganzes Stück begleitet. Das war wirklich ein großes Highlight für uns.
Ja, ich glaube, dass Wale uns auch unglaublich viel bedeuten, weil es einfach die größten Meeressäuger eben auch sind. Und vielleicht erklärt sich auch diese ganze Timmy-Geschichte damit, ne? Dieser Wal, der jetzt aus der Ostsee rausgefahren wurde und da so lange lag. Hattest du so das Gefühl, dass der euch vielleicht sogar richtig anguckt oder dass der so eine Connection aufbaut?
Ja, in dem Sinne, dass er auf jeden Fall neugierig war, was wir da für ein Objekt sind und ja, mehrfach um uns herum geschwommen ist. Ein kleines bisschen schwamm natürlich auch oder schwang bei mir so Sorge mit, dass der dann auch mit uns spielen möchte oder das Ruder interessant ist für ihn. Das war zum Glück gar nicht. Und es war jetzt ja auch kein Orca, sondern ein Simwal. Aber trotzdem, wenn man auf einmal so ein riesiges Tier neben sich hat, man merkt eben auch, wie klein man ist und dass das alles mit einem machen könnte. Aber ja, eine Verbindungsaufnahme war auf jeden Fall da.
Das sind so Momente, die man nie vergisst. Und genauso gibt es auf solche Reisen auch immer so diese total schrecklichen Momente, die man eben auch nie vergisst. Kannst du da was erzählen?
Ja, also da kommt mir gerade in den Sinn eine Nacht in Griechenland, in einem kleinen Kykladenhafen, und es war schon Herbst. Und wir haben irgendwie völlig unterschätzt, wie stark der Wind wird in der Nacht, und haben uns auf die falsche Seite des Hafens gelegt. Und die Wellen schwappten viel stärker als erwartet in diesen Hafen rein und haben uns dann mitten in der Nacht, ging das erst los, immer gegen die Kaimauer geworfen. Und wir haben uns dann aber auch nicht getraut, im ersten Moment abzulegen und woanders hinzufahren, weil die Wellen eben groß waren und auch dann doch schon echt der Wind richtig gepustet hat. Und man hat dann halt immer gehört, wie das Boot so gegen diese Betonmauer kracht. Und Lukas ist dann raus und hat versucht, das Boot abzuhalten. Ich bin rumgelaufen im Hafen, habe Fender zusammengesucht, um das Boot zu schützen. Ja, das hat schon einiges an Schramm abbekommen in dem Moment. Mhm. Und dann haben wir uns irgendwann dafür entschieden und überlegt, wie wir das von dem Ort wegbringen können. Und das hat auch geklappt, aber das war auf jeden Fall abenteuerlich und hat auch ein ganzer Entscheidungsprozess dahin. Bis man, es könnte ja auch was viel Schlimmeres noch passieren, dass man dann mit dem gesamten Boot irgendwie gegen diese Betonkeile gedrückt wird. Ja.
Und warum hattet ihr da keine Fender dann dazwischen
hatten wir,
vorher
die
schon?
Sind geplatzt.
Ach komm,
ja,
echt, ne?
Ja,
wow.
Das war schon ziemlich stark und man hätte viel mehr gebraucht, glaube ich, auch größere.
Ja. Mhm. Und wie seid ihr dann da weggekommen? Was war dann eure Strategie?
Wir haben das Boot geschoben am Kai entlang nach hinten zum Ende des Kais und dann haben wir erst das, also als es sozusagen schon ein Stückchen überragte über das Ende des Stegs, haben wir eingeschlagen. Lukas hat mich abgedrückt und dann habe ich ganz schnell weggesteuert vom Kai. Aber
also ihr habt euch verholt im Grunde.
Ja, genau. Wir haben uns verholt bis zum Ende des Stegs und dann abgedrückt und dann konnte ich schnell abdrehen mit Vollgas.
Oh, wow. Gab es sonst irgendwelche Sachen, wo du sagst, die hättest du eventuell gerne nicht erlebt? Oder sagst du, nee, alle diese Erlebnisse, auch wenn sie wirklich schrecklich waren, waren dann eben doch gut, um zu lernen?
Ja, letzteres. Also wir hatten wirklich insgesamt ziemlich Glück. Uns ist nie irgendwas richtige Gefahr für Leib und Leben passiert. Also von daher waren das alles lehrreiche Lektionen.
Ja, ich sage immer, auf solchen Reisen, man braucht gar kein Glück, man darf nur kein Pech haben.
Ja, das trifft es gut, glaube ich. Ja.
Ihr habt irgendwie jeden Tag so, jede Woche so 2 Tage gearbeitet.
Genau, ja.
Und das reichte dann, ne? Weil so teuer ist das Bootsleben ja dann trotz der teuren Häfen an der Côte d'Azur oder in Korsika, dann geht's irgendwie, ne?
Ja, genau. Also das konnten wir zum Glück beide machen, dass wir dann online arbeiten konnten. Das heißt, wir hatten 2 Einkommen. Ja, man kann ja auch, wenn man halt viel ankert und versucht, auch ansonsten so sein Leben günstig zu gestalten, kann man auf jeden Fall auch mit viel weniger hohen Lebenshaltungskosten auf dem Boot leben, als das zum Beispiel in Berlin der Fall war. Da war ja allein schon die
auf
Miete
jeden Fall.
Viel, viel mehr. Ja.
Wenn ihr zurückblickt, gibt es so, für die Leute, die uns zuhören, gibt es so richtig blöde Fehler, die ihr gemacht habt, wo ihr sagen würdet, oh, das hätten wir gerne vorher gewusst. Schieß los.
Ich würde sagen, am Anfang waren wir, die haben sehr lange da im Hafen gelegen und irgendwie versucht, dieses Boot nochmal so nach unseren Wünschen irgendwie einzurichten und hatten gedacht, wir brauchen noch das Equipment-Teil und da müssen wir jetzt noch Geld reinstecken. So, das würde ich jetzt so im Nachhinein sagen. Man kann auch erstmal losfahren und mal gucken, was man am Ende braucht. Man kriegt ja von links und rechts immer sehr viel gesagt, so ihr braucht unbedingt noch das und das und jeder hat eine Meinung zu allem. Ja, im Nachhinein hätten wir einfach mal nochmal losfahren können und es ergibt sich dann ja auch auf dem Weg und man weiß dann irgendwie, man kennt sein Boot immer am besten nach einer Zeit und dann kommt man irgendwie bildet man sich seine eigene Meinung. So, das würde ich im Nachhinein irgendwie sagen, könnte man besser machen. Das ist ein Lernprozess.
Was das Boot anbetrifft, also das war am Ende dann doch eure Entscheidung, die war gut so. Und ich meine, ihr habt jetzt auch keinen Vergleich, ne? Aber da habt ihr wahrscheinlich auch Glück gehabt, ne? Dass das Boot einfach auch echt gut in Schuss war.
Genau, also mit dem Boot waren wir von Anfang bis Ende total glücklich und zufrieden. Also sehr gepflegtes Modell, das war auf jeden Fall ein Vorteil. Auch ein großer Vorteil, was ich auch jedem nur empfehlen kann, der Voreigner war sehr kooperativ, auch nach dem Kauf noch. Also da hatten wir schon von Anfang an ein sehr gutes Gefühl, dass der uns alles ehrlich sagt und dann aber auch immer noch Tipps gegeben hat. Das war toll. Und
Super. Ja, und
das Boot hat uns nie im Stich gelassen. Also natürlich fallen bei einem 45 Jahre alten Boot auch mal Reparaturen an, aber im Großen und Ganzen haben wir es da ziemlich gut getroffen.
Und jetzt wollt ihr das Boot verkaufen? Ist ja so ein bisschen wie ein Familienmitglied verkaufen dann nach der Zeit.
Ja.
Tut ja schon auch weh.
Ja, total. Also.
Und es liegt jetzt in Griechenland und dann hofft ihr einfach, dass das irgendwie, damit ihr wieder Geld reinkriegt.
Ja, genau. Das ist halt leider dann bei uns gerade nicht drin, dass wir noch ein Boot halten neben einer Wohnung. Und wir wissen jetzt ja auch, wie viel Arbeit das ist, das gut in Schuss zu halten, was man alles eben machen muss, damit das in so einem tollen Zustand bleibt. Und ist jetzt gerade nicht der Zeitpunkt bei uns.
So ein Boot ist eine große Verpflichtung, auch das instand zu halten. Also voll. Viel Zeit, viel Geld, die da reinfließt. Und das ist es uns momentan einfach, können wir das nicht leisten.
Ich weiß von vielen Paaren, die gemeinsam auf dem Boot unterwegs sind, dass die an Bord wirklich zusammenwachsen und ganz, ganz toll sind und als Team ganz toll funktionieren. Und dann verlassen die ihr Boot, kommen an Land und das Leben wird plötzlich schwieriger. Habt ihr sowas auch erlebt? Sag mir, wenn das zu intim ist, ne?
Ja, also toi, 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 bisher noch nicht. Wir kommen sogar verlobt wieder an Land und wir bleiben dabei, dass wir heiraten möchten dieses Jahr. Ja, ich glaube, wir sind auf jeden Fall stärker aus der Sache rausgegangen. Trotzdem, wenn ich, also auch ganz ehrlich, nicht nur leicht. Wir haben schon während der Zeit gemerkt selber, dass wir daran so wachsen als Paar und bisher zum Glück keine Probleme, die daraus entstehen.
Kannst du uns erklären, wie ihr gewachsen seid, was das genau war? Was, also ist das, dass sie sich aufeinander verlassen können oder was sind so die wichtigsten Punkte?
Ja, ich glaube, das ist ganz zentral. Also das konnten wir vorher auch, aber das, uns aufeinander verlassen konnten wir vorher auch. Aber auf dem Boot hat man das einfach nochmal so deutlich gemerkt, dass es nur zusammen funktioniert und es einfach extrem wichtig ist, dass man Hand in Hand arbeitet. Und natürlich kommt es auch mal zu einem Konflikt. Aber dass man es dann schafft, das vielleicht nicht in dem Moment, wo es gerade ungünstig ist, ausdiskutieren zu müssen, sondern trotzdem weiter zusammenzuarbeiten. Und wenn die Situation dann wieder entspannt ist, kann man immer noch drüber reden.
Jetzt seid ihr zurück im Berufsleben. Und ich weiß aber, ihr träumt natürlich auch schon wieder vom nächsten Boot, habt ihr eben auch kurz so erwähnt. Gibt es da jetzt schon so eine Idee oder einen Plan? Oder sagt ihr, nee, jetzt erstmal ankommen, aber früher oder später vor eurem 30. Lebensjahr muss es nochmal losgehen, so in die Richtung?
Wir sind tatsächlich schon hinter uns. Also wir sind beide Anfang 30 mittlerweile.
Okay.
Ja,
okay.
Aber wir sind losgesegelt, da war ich 30, du noch 29 und genau, jetzt dementsprechend 2 Jahre älter.
Mhm.
Also wir haben noch keinen konkreten Plan, wann es wieder losgeht, aber sind uns ziemlich sicher, dass irgendwann in unserem Leben nochmal ein Boot eine Rolle spielt.
Ja, auf jeden Fall.
Schön, genau. Aber jetzt noch ohne feste Timeline. Jetzt wollen wir erstmal hier ankommen und das ist auch aufregend genug.
Wenn du jetzt wieder normal arbeitest, fehlt es dir manchmal oder bist du gerade so mit allem gut?
Ja, mir fehlt das viele draußen sein schon. Mhm. Natürlich ist es auch eine Riesenumstellung, auf einmal einen so ganz fest strukturierten Tag zu haben. Ich glaube, was mir hilft, ist, dass ich mich schon lange darauf eingestellt habe, dass das jetzt wieder so sein wird und dass es auch in Ordnung ist. Das ist also, weil ich jetzt mich auch auf die Themen freue und die ich jetzt erlebe und was ich jetzt alles Neues lerne. Und ich sehe es dann eher so, ich habe diese Chance gehabt, diese ganzen tollen Erlebnisse zu sammeln und zu erleben. Und dafür bin ich extrem dankbar. Und jetzt kommt das nächste Kapitel.
Wollt ihr zum Schluss nochmal einen Aufruf starten an Leute, die auch überlegen, sowas zu machen? Sollen die das machen? Ja, ne? Also machen oder nicht machen? Die Antwort ist immer machen.
Ja,
auf jeden Fall.
Definitiv, ja.
Dahinter. Und auch, also wenn man so einen Traum hat, sich das einfach in kleine Stücke runterbrechen, was man auf dem Weg dahin noch machen muss und dann schafft man das auch.
Und irgendwie die Ausreden sind immer gern bei der Hand, also warum man es nicht machen sollte, aber warum man es machen sollte, ist eigentlich nur, weil man Bock drauf hat und dann sollte man sich das auch trauen. Und also den Weg zurück gibt es immer. Das war auch was, was wir uns immer gesagt haben. Also wenn wir das Boot jetzt an den ersten Felsen setzen oder wir merken, das ist doch nichts für uns, zurück irgendwie in eine Wohnung kann man immer, in einen Job kann man auch immer wieder zurück. Ja, also wie gesagt, machen.
Dann hat man es zumindest probiert. So.
Genau.
Ja.
Mhm. Ja. Ja, ihr habt es gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Schön. Es ist unvergesslich sowas. Und da hat man im Grunde der Mut, der lohnt sich. Und da hat man sein Leben lang was von. Und das ist echt toll.
Man nimmt so viel mit. Also man lernt so viel über sich selbst, über alle möglichen Dinge. Und es war eine geile Zeit.
Ja.
Mhm. Danke euch beiden.
Danke dir.
Ja, danke.
Und für euch, die uns zuhören und vielleicht ein paar Bilder brauchen, guckt mal auf Instagram unter Eleanors Logbook, eleanors.logbook. Und da findet ihr dann unglaublich schöne Bilder und lernt die beiden vielleicht noch ein bisschen besser kennen. Und das lohnt sich auf jeden Fall, da einmal reinzuklicken.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Jeden Freitag neu. Gebt uns gerne Feedback und schreibt an podcast@yacht.de.